HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Oh, Struppi. Was ist denn passiert? Wo sind wir hier?
Auf den ersten Blick scheint sich in den letzten 3000 Jahren wenig geändert zu haben. Reisfelder prägen noch immer weite Landstriche Vietnams. Die nahrhaften Körner sind das Grundnahrungsmittel für eine aufstrebende Nation.
I drove down the boulevards and I saw all of the buildings under construction and how Vietnam is thriving.
Herr Nguyen findet, ein guter Kommunist kann durchaus auch ein guter Kapitalist sein.
Es stimmt. Früher hat die Regierung nicht erlaubt, dass Parteimitglieder private Unternehmen gründen. Aber heute ist das kein Problem mehr.
Was beispielsweise die Meinungsfreiheit anbelangt, ist Vietnam ein sehr schwieriges Land.
Die kamen mitten in der Nacht. Und ich kam sofort in Haft, weil ich angeblich meine demokratische Freiheit missbrauchen würde.
We have a very big dinner tonight with North Korea, Chairman Kim. And we both felt very good about having this very important summit. In Vietnam.
Frieden ist möglich. So die Botschaft der Kim-Trump-T-Shirts von Hanoi.
Warum wollte Kim Jong-un sich zu seinem zweiten Treffen mit Donald Trump eigentlich ausgerechnet in Vietnam treffen? Über den Einstieg in Friedensverhandlungen zwischen den beiden Koreas und auch über atomare Abrüstung hätten die beiden anderswo genauso gut sprechen können. Aber Vietnam hat für den nordkoreanischen Machthaber zwei Vorteile. Es ist erstens der Ort einer Niederlage der US-Amerikaner und zweitens ist Vietnam vielleicht das Modell, in dessen Richtung Kim Jong-un sein Land reformieren möchte. Vietnam ist eine wirtschaftsliberale Diktatur. Es herrscht die ehemals kommunistische Kaderpartei in einem Einparteiensystem und der Nordkoreaner ist mit seinem gepanzerten Privatzug auf dem langen Schienenweg nach Vietnam gekommen, um eine große Wirtschaftsdelegation mitbringen zu können. Er will sich informieren über das vietnamesische Wirtschaftssystem. Vielleicht passt das für ihn. Dann könnte der südkoreanische Konzern Samsung, der mehrere Fabriken in Vietnam betreibt, auch Nordkorea als Werkbank nutzen. Wirtschaft geht auch ohne Demokratie, wie wir aus der eigenen Geschichte wissen und wie es uns die Vietnamesen gerade vormachen. Kim und Struppi in Vietnam, so haben wir den Tag in H2 heute überschrieben. Wobei unser Schwerpunkt der Aufenthaltsort der beiden sein soll. Deshalb wollen wir zuerst einmal hören, warum es denn ausgerechnet Vietnam sein sollte, warum es sich so sehr für den Gipfel von Kim Jong-un und Donald Trump eignet. Für uns aus Singapur hingefahren ist Lena Bodewein.
Vietnam. Kapitalistisch erfolgreich, sozialistisch gelenkter Einparteienstaat, 92 Millionen Einwohner mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 200 Milliarden Euro. Vietnam erscheint den meisten Beobachtern als gute Wahl für das Gipfeltreffen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem kommunistischen Nordkorea. Wie Nordkorea heute war es früher geteilt zwischen Nord und Süd. Der kommunistische Norden kämpfte und siegte gegen den von den Amerikanern gestützten Süden. Millionen Menschenleben kostete der Vietnamkrieg bis 1975. Nach der Wiedervereinigung leitete die kommunistische Partei in den 80er Jahren mit einer liberalen Wirtschaftspolitik ein schwungvolles Wachstum ein. Bis erst das US-Handelsembargo aufgehoben, dann schließlich ein Handelsabkommen mit den USA geschlossen wurde. 2016 hob US-Präsident Obama das 50 Jahre bestehende Waffenembargo auf. Die einstigen Feinde hatten sich endgültig angenähert.
Just a generation ago we were adversaries and now we are friends.
All das könnte Kim Jong-un als Erfolgsmodell vorgeführt werden. Aber selbst wenn der Vorbildcharakter nicht der Grund für die Ortswahl war, die geografische Nähe Vietnams zu Nordkorea war es schon. Der langgestreckte Küstenstaat an der Ostseite Indochinas ist für Kim Jong-un gut per Zug zu erreichen. Tausende Kilometer hat er von Nordkorea aus durch China zurückgelegt, bis zur vietnamesischen Grenzstadt Dong Dang. Die Einwohner dort haben ihn schon erwartet.
Er ist durch China gekommen. Das ist ein langer Weg, aber sein Vater ist auch immer im Zug gereist. Er folgt also nur seinem Beispiel. So sieht er ja auch mehr. Vietnamesische Kultur, Tradition und Landschaft.
So ein Bewohner Dong Dangs.
Es ist sicherer für ihn. Sein Vater mochte Züge auch schon. Vielleicht trauen sie ihren eigenen Flugzeugen nicht.
Die Vietnamesen geben sich sehr verständnisvoll in alle Richtungen. Auch das ein Grund für die Wahl dieses Gipfelortes. Die neutrale Haltung zwischen beiden Teilnehmern. Wie eine Sprecherin Vietnams verkündet:
Vietnam unterstützt jeden Dialog mit voller Kraft, der auf Frieden, Sicherheit und Stabilität der koreanischen Halbinsel abzielt. Vietnam steht bereit, seinen positiven Beitrag zu leisten und die Bemühungen mit allen beteiligten Parteien zu koordinieren, damit der zweite US-Nordkorea-Gipfel ein Erfolg wird.
Wie im vergangenen Jahr schon der Gipfelort Singapur, will Vietnam seinen Teil vom diplomatischen Weltruhm abhaben.
Aus Hanoi Lena Bodewein und in Hanoi Frederik Spohr als freier Korrespondent in Südostasien tätig und natürlich derzeit auch in Vietnam. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Lena Bodewein hat uns eben erzählt, dass Vietnam in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seine Wirtschaft geöffnet und schließlich ein Handelsabkommen auch mit dem ehemaligen Feind USA geschlossen hat. Wir haben Obama gehört und so weiter. Warum hat die kommunistische Führung das damals gemacht?
Also das war eine Entscheidung aus der Not heraus. Damals haben schlimme Hungersnöte im Land gewütet. Millionen Vietnamesen haben das Land verlassen. Die Situation war dramatisch. Und etwas davor hat sich China geöffnet, hat wirtschaftsliberale Reformen eingeführt. Und dann haben die Vietnamesen gesehen, dass das ganz gut klappt. Und haben dann schrittweise auch ihre eigene Wirtschaft liberalisiert und haben das eigentlich auch sehr, sehr ähnlich gemacht, wie das die Chinesen getan haben. Sprich, man hat Bauern erlaubt, dass sie privat Land bewirtschaften dürfen. Man hat das Subventionssystem heruntergefahren, private Unternehmen zugelassen und dann hat man das Schritt und Schritt auch in die globale Wertschöpfungskette integriert.
Obwohl doch China eigentlich der große Feind im Norden ist, oder?
Genau, man hat Kriege miteinander geführt, man hat Territorialstreitigkeiten, die ja immer noch andauern. Aber ja, es gab natürlich eine gewisse Ähnlichkeit in den Wirtschaftssystemen davor und dann hat man gesehen, was die Chinesen da machen, das klappt. Und ja, aus der Not heraus hat man das bei sich selbst dann auch eingeführt.
Gut, wenn man so eine vorsichtige Öffnung macht, wie es ja zurzeit auch in Kuba passiert, ein bisschen Privatwirtschaft zulässt, das ist ja noch keine Öffnung in die Globalisierung hinein, aber die ist doch heute, oder?
Genau, also heute ist Vietnam wirklich eines der vernetztesten Länder. Das Land schließt ein Freihandelsabkommen nach dem anderen. Mit der EU gibt es auch schon eins, das ist von der EU noch nicht ratifiziert, ist aber eigentlich schon vereinbart. Es macht bei der transpazifischen Freihandelszone mit. Es gibt noch eine große asiatische Freihandelszone. Da ist Vietnam auch dabei. Also man versucht wirklich, sich zu vernetzen, soweit es geht, weil man hat einfach gesehen, dass man vor allem im Export gut verdienen kann. Das war ja auch der chinesische Weg und den hat Vietnam auch eingeschlagen. Und man versucht so, sich als Alternative zu China zu präsentieren. Und das klappt doch ganz gut, vor allem, weil die Löhne noch ein bisschen günstiger sind als China.
Also ist man dann in Vietnam die verlängerte Werkbank der großen Konzerne? Ich habe schon gesagt, Samsung, südkoreanischer Konzern, ist mit mehreren Fabriken wohl in Vietnam etabliert. Ist das so?
Genau, also Samsung ist ja ein extrem wichtiger Arbeitgeber. Es kommt fast jedes dritte Handy weltweit, kommt aus einem vietnamesischen Samsung-Werk. Und es ist mit Abstand der größte Direktinvestor und auch der größte Anteil an Exporten von Vietnam sind Elektronikprodukte und das ist eben hauptsächlich Samsung. Also Samsung spielt hier eine sehr, sehr große Rolle in der heimischen Wirtschaft.
Das ist dann aber ein weiter Weg gewesen von ein bisschen mehr privater Landwirtschaft bis heute mit Elektronik das Geld zu machen, oder?
Genau, aber man ist Schritt für Schritt die Wertschöpfungskette nach oben geklettert und das Bildungssystem ist erstaunlicherweise für ein doch sehr armes Land ziemlich gut in Vietnam. Und dieser Weg, der wird auch immer weitergegangen. Also mittlerweile versucht Vietnam auch eine eigene Automarke aufzubauen, teilweise mit großer technologischer Unterstützung aus dem Ausland. Diese Fabrik, die gerade entsteht, da stehen eigentlich fast nur deutsche Anlagen drin. Und da helfen auch deutsche Ingenieure, die aufzubauen. Nebendran ist eine große Schule, wo hunderte Vietnamesen dort eben auch lernen. Und so baut das Land Schritt und Schritt seine Wirtschaft auf und entwickelt sie auch weiter.
Das ist dann aber eine eigene Wirtschaft, das ist eine eigene Autofabrik. Da wird jetzt nicht VW produziert am Ende, oder doch?
Nein, das ist eine vietnamesische Automarke, die gehört einer vietnamesischen Gruppe, die heißt Vingroup. Aber es wird sehr viel ausländische Technik verwendet. Das Modell, das da entwickelt worden ist, das ist eine Weiterentwicklung eines alten BMWs.
Mhm. Beim Vorbild China läuft es ja wirtschaftlich derzeit nicht so gut, hat auch was mit dem Handelskrieg mit den USA zu tun. Wie steht es um die vietnamesische Wirtschaft aktuell?
Der geht es momentan sehr gut. Also in der Region ist das eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften. Und es ist auch nicht abzusehen, dass das bald abflaut. China hat ja teilweise auch Probleme wegen dem eskalierenden Handelsstreit mit der USA. Und es heißt sogar, dass Vietnam ein Land sein könnte, das davon profitieren könnte. Denn viele Unternehmen aus USA und China können die Zölle jetzt eben dadurch umgehen, indem sie die Produktion in Vietnam aufbauen und dann in die jeweiligen Märkte in USA und China exportieren.
Und Donald Trump hat Vietnam gerade gelobt, als er angekommen war, obwohl doch eigentlich die Handelsbilanz mit den USA genauso negativ ist wie die mit China.
Genau, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Vietnam zwar sehr schnell wächst, aber absolut gesehen sind die Exporte eben noch nicht ganz so groß wie China und deswegen fällt das einfach noch nicht so auf oder ist nicht so ein großer Dorn im Auge.
Friedrich Spur, als freier Korrespondent in Südostasien tätig und derzeit in Vietnam. Recht herzlichen Dank. Kim und Struppi in Vietnam, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt kommen Tim und Struppi.
Ja? Was ist das für ein Paket? Lass mal sehen. Treffe Sie heute Abend 10 Uhr im Taipin Lu. Am Eingang ist eine rote Laterne. Der Brief ist nicht mal unterschrieben. Das Ganze ist sehr merkwürdig. Kleidung? Ich möchte wissen, was man von mir will.
Wissen die beiden aber noch nicht. Tim und Struppi und der blaue Lotus, so heißt dieser Comic vom belgischen Comic-Künstler Hergé. Übrigens als Heft zum ersten Mal erschienen 1934. Ich habe das schon erwähnt, Vietnam ist nicht nur Handelspartner der USA, heute Vietnam ist auch der Ort einer der größten Niederlagen des US-amerikanischen Militärs. Der Krieg, den wir meinen, wenn wir Vietnamkrieg sagen, ist aber nur der letzte der Vietnamkriege gewesen. Ganz früher war Vietnam chinesische Kolonie und dann im 19. und 20. Jahrhundert französische, dann kam japanischer Einfluss im Zweiten Weltkrieg und mit dessen Ende der Aufstand und die Revolution im Norden. Dann kamen mit den Indochina-Kriegen und dem eigentlichen Vietnamkrieg 20 Jahre Krieg im 20. Jahrhundert. Udo Schmidt.
Wo Huan lehrt Ökonomie an der Universität von Hanoi. Er berät die Regierung und er doziert gerne über die Entwicklung Vietnams. Das Land habe viel erreicht nach dem Wechsel von der kommunistischen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft Mitte der 80er Jahre, habe eine sehr stabile Phase begonnen. Während der letzten 1000 Jahre war unser Land so oft besetzt, deswegen lieben wir hier alle Frieden und Unabhängigkeit. Das haben wir erreicht. Aber jetzt fehlt noch der Wohlstand für alle im Land. Wo war als damaliger Mitarbeiter des Außenministeriums an den Friedensverhandlungen von Paris in den 70er Jahren beteiligt? Das ist alles lange her, sagt er, aber trotzdem. Die Erinnerungen und die Erfahrungen des Krieges sind noch nah und präsent für alle Menschen. Mo Xin-Yen kann das bestätigen. Er saß am 30. April 1975 am Steuer des Panzers 390, der das Eingangstor zum Präsidentenpalast in Saigon durchbrach. Der Moment, in dem der Krieg beendet war. Es folgte die Kapitulation des Südens. Uncle Ho hat gesagt, dass wir durchhalten müssen, dass wir kämpfen müssen, bis der letzte amerikanische Soldat aus dem Land vertrieben ist. Um das zu erreichen, sind viele meiner Kameraden gestorben. Als ich auf dem Panzer saß, war ich überwältigt, alles ging mir durch den Kopf und ich konnte nicht glauben, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben es geschafft, gegen die übermächtigen USA. Dieses Gefühl treibt auch jetzt noch die junge Generation in Vietnam um. Sie kennen den Krieg nur aus Erzählungen, ein wenig aus Geschichtsbüchern. Trotzdem sind auch die Jungen, die unter 40-Jährigen stolz auf den Sieg auf Uncle Ho und dessen vaterländische Armee. Pham Bui Thuy studiert Politikwissenschaften und sie ist stolz auf ihr Vietnam. Der Vietnamkrieg hat den Geist unserer Nation gezeigt, unsere Widerstandskraft. Jetzt müssen wir uns weiterentwickeln, zusammen auch mit den Amerikanern, unseren früheren Feinden.
Kurze Erinnerung an einen langen Krieg. Zudem gehört auch eine deutsch-vietnamesische Geschichte, die genauso wie die Indochina-Kriege ein Auswuchs des Kalten Krieges ist und in der DDR und in Vietnam gespielt hat. Michael Nord, Historiker an der Universität Greifswald, derzeit aber im Wintersemester an der Universität von Kalifornien, ist auch besseres Wetter, in Santa Barbara, wo wir ihn erreichen. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind lehrend zumindest in Ostdeutschland und ich möchte auf eine Geschichte zurückkommen jetzt mit Ihnen, die mit der Geschichte von Vietnam genauso wie mit der Geschichte von Deutschland und zwar in diesem Fall der DDR verknüpft ist. Es gab einen regen Austausch zwischen DDR und Vietnam. Was haben die miteinander gemacht, die beiden Länder?
Zunächst haben natürlich die DDR und andere sozialistische Staaten Vietnamesen in der Zeit des Vietnamkriegs aufgenommen. Dann haben insbesondere die DDR, davon profitiert, dass Vietnam einen Bevölkerungsüberschuss trotz des Vietnamkrieges hatte und dass man von dort billig Arbeitskräfte anwerben konnte. Die wurden dann als sogenannte Vertragsarbeiter in verschiedensten Industrien und Projekten der DDR ausgebeutet oder zumindest beschäftigt, würde ich sagen. Sie haben durchaus davon profitiert, dass der Lebensstandard in der DDR höher war und es war durchaus attraktiv, in die DDR zu gehen, weil man dort sich natürlich dann auch mit Konsumgütern wie Nähmaschinen beispielsweise oder anderen Dingen eindecken konnte. Gleichzeitig wurden sie mehr oder weniger kaserniert und abgeschottet von der DDR-Bevölkerung, die auch durchaus negativ diesen Vertragsarbeitern gegenüber eingestellt war. Was am bedeutendsten ist, und das ist auch das Thema unserer gegenwärtigen Forschung oder unseres Austausches, ist die seit 50 Jahren bestehende wissenschaftliche Kooperation. Das heißt, seit 1969 wurden DDR-Wissenschaftler nach Vietnam geschickt. Vor allem wurden aber jüngere vietnamesische aufstrebende Studenten an DDR-Hochschulen ausgebildet. Und dieses kulturelle Erbe oder wissenschaftliche Erbe hat bis heute Bestand und ist auch wichtig für gegenwärtige Projekte, die wir betreiben.
Das heißt, die Arbeiter sind eigentlich ausgebeutet worden, wie das am Anfang mit den Gastarbeitern in Westdeutschland auch der Fall war?
Man kann die mit den Gastarbeitern in Westdeutschland durchaus vergleichen.
Von denen man auch dachte, sie gehen alle wieder weg, aber das ist ja nicht der Fall. Auch in der DDR war das nicht der Fall.
War in der DDR auch nicht der Fall, aber meistens wurden sie zwangsweise zurückgeschickt, aber von den 50.000, 60.000, die 1989 hier waren, sind dann doch noch ein erheblicher Teil hier geblieben.
Und haben wir heute etwas, weil Sie sagten wissenschaftlicher Austausch, können wir darauf aufbauen? Ist da heute noch wissenschaftlicher Austausch mit Vietnam daraus geworden?
Ja, der ist sogar intensiviert worden. Interessant ist, dass nach der sogenannten Wende die DDR-Wissenschaftler ihre Bemühungen um den Austausch mit Vietnam intensiviert haben, beziehungsweise die Hochschulen, die schon diese Kontakte hatten. Und beispielsweise wurden von Vietnam aus dann viele Initiativen gestartet mit den alten Hochschulen wie der Universität Greifswald offiziell zusammenzuarbeiten. Denn die Kolleginnen und Kollegen, die damals als Studierende nach Greifswald oder woanders nach Leipzig kamen, hatten Netzwerke aufgebaut. Sie waren dann 1990 folgende in wichtigen Positionen in der Vietnamesischen Akademie der Wissenschaften in den Hochschulleitungen vertreten und haben die Chance genutzt, nach 90 diese schon bestehenden Beziehungen zu intensivieren. Der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, hat mitgespielt. Und entsprechend gibt es jetzt in Greifswald seit der Wende ein intensives Doktorandenprogramm. Das heißt, weiterhin kommen vietnamesische Doktoranden, vor allem in den Naturwissenschaften, in großer Zahl nach Greifswald. Sie werden vorher schon von Greifswalder Wissenschaftlern in Vietnam auf das Studium oder das Promotionsstudium in Greifswald vorbereitet. Während zu Anfang der Austausch auf die Naturwissenschaften beschränkt war, sind jetzt die Vietnamesen vor allem an den kulturellen Dingen interessiert, an Sprach, an Literatur, an Politik, an Geschichtswissenschaft. Entsprechend gehen wir mit Dozenten und mit Doktoranden, auch mit Studierenden war ich schon in Vietnam, regelmäßig nach Vietnam.
Der Historiker Michael Nord, Professor für Allgemeine Geschichte der Neuzeit an der Universität Greifswald. Recht herzlichen Dank. Kim und Struppi in Vietnam, der Tag in HR2 Kultur. Und hier geht es wieder weiter mit Tim und Struppi in Fernost, die aber immer noch nicht wissen, was sie da eigentlich sollen.
Ist jemand da? Ist keine Antwort. Guten Abend, mein Name ist Tim. Haben Sie mich hierher gebeten? Oh. Sagen Sie, Monsieur, sind Sie taub?
Hören Sie gut zu. Laoze hat gesagt, man muss den Weg finden.
Ja?
Ich habe meinen Weg gefunden. Jetzt müssen Sie den Ihren auch noch finden.
Ja, allerdings. Deswegen bin ich ja hier.
Erst danach werden Sie imstande sein, die Wahrheit zu finden.
Wenn Sie es sagen.
Aber zuallererst werde ich Ihnen den Kopf abschlagen.
Was?
Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe die Klinge dieses Schwertes geschliffen.
Nein!
Sie werden sehen, das Ganze geht sehr schnell. Warum fürchten Sie sich denn, Monsieur? Es geht doch nur darum, Ihnen den Kopf abzuschlagen.
Zack, ab ist der Kopf. Nein, natürlich nicht, sonst wäre die Geschichte ja zu Ende und wir wollen sie ja noch weiterhören. Es war der Gegner, der zu Boden ging. Tim und Struppi und der blaue Lotus, Fortsetzung folgt. Wir werden hören, ob die beiden ihren Weg noch finden. Jetzt aber von Tim und Struppi mal wieder zurück zu Kim und Struppi. Letzterer kam mit hohen Erwartungen aus den USA nach Südostasien. Donald Trump hat die Latte ziemlich hochgelegt für diesen Gipfel mit Kim Jong-un. Und zwar schon zu Hause in den USA. Arthur Landwehr.
Die Erwartungen sind hoch und Donald Trump hat mit einem Vorab-Statement die Messlatte für seine Verhandlungen mit Kim Jong-un entsprechend hochgelegt. Einen alles verändernden Frieden für die USA, die koreanische Halbinsel und die Welt. Und dann kommen die Forderungen mit dem Abbau der Atomwaffen an der Spitze. Eines sei völlig klar, so Victor Cha, Politikwissenschaftler an der Georgetown University in Washington. Da ist großer Druck, etwas Greifbares zu bekommen. Wenn wir nur das bekommen, was wir in Singapur hatten, eine Reihe von Statements, dann verlieren diese Gipfeltreffen ihren Sinn. Then it really devalues the whole purpose of these summit meetings. Es geht dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump um Sicherheit. Sicherheit für den Partner Südkorea, der leicht von nordkoreanischen Mittelstreckenraketen erreicht werden könnte. Es geht auch um die Sicherheit der USA, die eines Tages von Raketen aus Nordkorea getroffen werden könnte. Und es geht Trump darum, eine schwierige und teure sicherheitspolitische Baustelle aus der Welt zu schaffen.
When I came into office, I met in the Oval Office with President Obama.
Als ich ins Amt kam, habe ich mich im Oval Office mit Präsident Barack Obama getroffen. Ich habe ihn gefragt, was das größte Problem sei, und er sagte, mit Abstand Nordkorea. Ich kann nicht für ihn sprechen, aber ich glaube, er wäre gegen Nordkorea in den Krieg gezogen.
And I don't want to speak for him, but I believe he would have gone to war with North Korea.
Nordkorea ist mit seiner Produktion von atomaren Waffen vorangekommen. Die Schätzungen gehen von 30 bis 60 Sprengköpfen aus. Eine der Folgen der jetzigen Gespräche ist, dass keine Raketen- und Atomtests mehr stattgefunden haben.
Both in terms of weaponization and delivery, the pause in testing has, in my view, slowed the speed of their advance.
Sowohl bei der Waffenentwicklung als auch beim Transport hat die Testpause ihren Fortschritt verlangsamt, so Rebecca Hersman, Direktorin für Nuklearfragen am CSIS, einem wichtigen sicherheitspolitischen Think Tank in Washington. Aber, so sagt sie, abgebaut sei wahrscheinlich nichts von Bedeutung. Und da müssten die Verhandlungen in Hanoi ansetzen. Was die USA einbringen, ist das Druckmittel der Sanktionen. Und da sind zwei Versprechen, wenn man sich einig wird. Diese Wirtschaftssanktionen abzubauen und Nordkorea zu helfen, eine erfolgreiche Wirtschaft aufzubauen. Alles, was zwischen Donald Trump und Nordkorea verhandelt wird, betrifft auch und in erster Linie Südkorea. Dort ist das Interesse am Friedensprozess riesig, für die USA manchmal zu enthusiastisch und schnell, was ungewollten Druck ausübt. Der Politologe Scott Snyder.
In order to be successful, that the peace process between the two Koreas and the denuclearization process between the US and North Korea need to move together in tandem.
Der Friedensprozess zwischen den beiden Koreas und ein Atomvertrag zwischen den USA und Nordkorea müssen parallel laufen. Deshalb sei das Land, ebenso wie Japan, in die Vorbereitungen eingebunden. Was konkrete Ergebnisse angeht, werden an zwei Stellen Fortschritte erwartet. Einen offiziellen Friedensvertrag zu vereinbaren, denn technisch ist der Koreakrieg aus den 1950er Jahren noch nicht beendet. Und es gibt Bestrebungen, dass die USA und Nordkorea wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Vielleicht nicht sofort mit Botschaften, aber doch mit ständigen Vertretungen.
Arthur Landwehr über die Erwartungen an den Gipfel in den USA, geweckt vom Präsidenten selber. Von Menschenrechten, haben Sie es gemerkt, ist da ebenso wenig die Rede wie beim Lob Trumps für den Gastgeber heute, für Vietnam. Anne Renzenbrink von der Hilfsorganisation Reporter ohne Grenzen, die sich um verfolgte und bedrohte Journalisten und die Presse und die Meinungsfreiheit weltweit kümmert. Guten Tag nach Berlin.
Schönen guten Tag.
Viele von uns dürften sich an die Entführung aus Berlin erinnern. Der vietnamesische Geheimdienst entführt einen Dissidenten aus der deutschen Hauptstadt. Und wir hören inzwischen, es sei nur massiver Intervention der Bundesregierung zu verdanken, dass er in Vietnam danach nicht zum Tode verurteilt worden ist. Es leben in Berlin noch verfolgte Journalisten und Blogger aus Vietnam. Müssen die jetzt alle auch Angst haben?
Also tatsächlich hören wir aus der vietnamesischen Community schon, dass seit dieser mutmaßlichen Entführung eben des Geschäftsmanns schon die Angst gestiegen ist, insbesondere auch unter vietnamesischen Exilbloggerinnen und Blogger. Es gab dort auch einige prominente Beispiele, dass Blogger wirklich auch online beschimpft wurden, seitdem sie kritisch über diese Entführung oder mutmaßliche Entführung berichtet haben. Es gibt den Fall des Bloggers Trung Khoa Le, der online als Volksverräter beschimpft wurde, der Todesdrohungen online bekommen hat. Es gibt ja noch einen weiteren Fall eines relativ bekannten Bloggers, der auch im Netz angefeindet wurde. Und übrigens haben wir auch durch unsere Recherchen festgestellt, dass offenbar auch Facebook systematisch missbraucht wurde, um im Exil lebende Blogger aus Vietnam zu zensieren. Also im Fall des Herrn Le, sein Facebook-Account war im vergangenen Jahr einmal zwischenzeitlich gesperrt. Und das wurde dann wieder freigeschaltet nach Druck. Also wir haben jetzt keine Details von Facebook. Also Facebook hat öffentlich keine Details genannt, auch nicht zu den möglichen Angreifern. Aber nach unseren Recherchen spricht die Methodik und die Versiertheit dieser Angreifer schon für einen politischen Hintergrund.
Das sind jetzt alles Fälle aus dem Exil. Also die Leute sind hier bei uns sozusagen verfolgt.
Genau, die beiden Fälle, die ich jetzt gerade angesprochen hatte konkret, das sind beides kritische Journalisten bzw. Blogger aus Vietnam, die jetzt aber im Exil in Berlin arbeiten.
Es ist ja jetzt auch aus Thailand vor kurzem noch ein Vietnamese wieder entführt worden, oder es scheint so zu sein. Man kann also nicht sagen, die Vietnamesen hätten sich gebessert nach diesen hohen Wellen, die ihre Entführung hier aus Berlin geschlagen hat.
Nein, leider sehen wir überhaupt keine Besserung. Im Gegenteil, wir hören regelmäßig von neuen Verurteilungen von Bloggerinnen und Bloggern im Land. Also dort sieht es gar nicht gut aus für die Lage der Pressefreiheit von Journalistinnen und Journalisten.
Ja, bleiben wir mal beim Land selber. Wie sieht es denn dort aus? Gibt es da überhaupt so etwas wie Blogger, die frei arbeiten können, zum Beispiel in einer Internet-Community?
Also tatsächlich gibt es Bloggerinnen und Blogger, die zumindest versuchen, immer noch kritisch zu berichten und sensible Themen anzusprechen. Und Blogger sind auch eigentlich, oder ihre Blogs, ihre Webseiten sind auch eigentlich die einzigen Quellen für unabhängig berichtete Informationen, denn die traditionellen Medien, dieser Informationsfluss dort wird komplett staatlich zensiert. Insofern sind wir ganz stark auch auf diese Bloggerinnen und Blogger angewiesen. Und sie berichten wirklich über auch kritische Themen wie Polizeigewalt, wie Umweltverschmutzungen und wirklich das Scheitern der Behörden, dass die dann nicht rechtzeitig eingegriffen haben, oder auch Landenteignungen. Das sind alles große Themen, über die wir auf diesen Blogs noch lesen können. Gleichzeitig sind das aber auch Themen, die der Regierung sehr unangenehm sind, oder die Berichterstattung ist darüber ist der Regierung ein Dorn im Auge. Und dementsprechend hart wird darauf leider auch reagiert.
Aber es ist dann offenbar nicht so wie in China, dass das Netz total kontrolliert ist.
Jein, also auch da haben wir Fälle. Also wir hatten im vergangenen Jahr zum Beispiel mal eine Webseite, die für 3 Monate dann gesperrt wurde. Auch das gibt es. Aber was uns tatsächlich gerade am meisten Sorgen macht, ist eben, dass diese Autoren dieser kritischen Blog-Einträge, dass die systematisch zu ganz langen Haftstrafen verurteilt werden. Also wirklich zum Teil 9 Jahre. Wir hatten im vergangenen Jahr im August, da wurde jemand zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und das sind dann Prozesse, die oft hinter verschlossenen Türen stattfinden. Also Diplomaten oder ausländische Journalisten dürfen dort nicht dabei sein. Die werden ganz schnell innerhalb irgendwie eines Tages verhandelt, obwohl die Blogger schon seit Monaten oder zum Teil über ein Jahr in Untersuchungshaft saßen. Und das ist wirklich etwas, was wir mit ganz großer Sorge betrachten derzeit in Vietnam.
Es gibt ja wirtschaftliche Beziehungen zu Vietnam. Es gibt ein noch nicht ratifiziertes, aber schon auch fertig ausgehandeltes Freihandelsabkommen mit der EU. Da müsste es doch auch diplomatische Möglichkeiten geben, auf die Führung in Vietnam einzuwirken, oder?
Das ist auch etwas, das wir fordern, ganz klar, dass eben ja solche wirtschaftlichen Abkommen, Handelsabkommen, dass das auch immer verknüpft wird mit der Einhaltung von gewissen Menschenrechtsstandards, in dem Fall eben die Pressefreiheit, dass da die internationale Gemeinschaft, aber auch, dass die EU da Druck macht, dass das nicht untergeht. Und im Übrigen, das ist nur ein kleinerer Aspekt, aber es ist auch etwas, was mir ja auch immer auffällt bei meiner Arbeit bei Reporter ohne Grenzen, dass vielen vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Also Vietnam ist ja irgendwie immer das klassische Urlaubsland, in das wir fahren, aber dass vielen auch gar nicht bewusst ist, wie stark dort die Pressefreiheit wirklich eingeschränkt wird, dass dafür ein Bewusstsein wächst.
Anna Renzenbrink von der Hilfsorganisation Reporter ohne Grenzen in Berlin. Recht herzlichen Dank dorthin. Kim und Struppi in Vietnam, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt schauen wir mal auf Kim und Donald. Ihr erster Gipfelabend ist vorüber. Es ist in Vietnam jetzt Mitternacht. Wie ist der Tag gelaufen? Katrin Erdmann.
Es klingt fast, als habe sich Kim direkt in Trump verliebt. Denn der Diktator hat offenbar genau die Tage bis zum Wiedersehen mit dem US-Präsidenten gezählt, wie er im Blitzlichtgewitter berichtet. Wir haben die Probleme bewältigt und sind hier in Hanoi nach 261 Tagen. Ernst und konzentriert räumt er ein, dass der Zeitraum seit dem ersten Gipfel in Singapur im Juni vergangenen Jahres bis heute lang und nicht einfach gewesen sei. Die Unterhändler beider Seiten sind viele Male hin und her gereist, Gespräche gab es auf mehreren Ebenen. In dieser Zeit gab es viele Tage, in der viele Zugeständnisse gemacht wurden und Geduld gefragt war. Vor allem mehr Geduld als sonst üblich. Kim Jong-un, der im Verdacht steht, seinen Onkel und seinen Halbbruder aus dem Weg geräumt zu haben, wirkt fast ein wenig eingeschüchtert neben dem US-Präsidenten. Vielleicht aber genießt er auch nur still seinen Triumph, dass er mit seinem Atom- und Raketenprogramm die USA an den Verhandlungstisch geholt hat. Kim jedenfalls verbreitet bereits am ersten Abend Optimismus. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein exzellentes Ergebnis erzielen werden, das alle Welt begrüßt. Ich werde mein Bestes dafür tun. Während der nordkoreanische Machthaber spricht, hört der US-Präsident aufmerksam zu und entgegnet ebenso ernst in sachlichem Tonfall. Ich denke schon, dass der erste Gipfel ein großer Erfolg war und dieser jetzt wird hoffentlich genauso oder noch besser als der letzte. Wir haben viele Fortschritte gemacht und ich denke, der größte ist es, dass unsere Beziehung eine wirklich gute ist. Als Kim die Übersetzung hört, lächelt er beim letzten Satz. Für Kim Jun-jung, Professor für internationale Politik an der Handong Global Universität in Südkorea, ist dieser Satz ebenfalls ein zentraler. Denn in einem unterscheidet sich Trump von früheren US-Regierungen, die alle Nordkorea misstraut hätten. Nordkorea wurde als Dämon gesehen, sagt Kim Jun-jung. Doch mit Trump habe sich das verändert.
Trust the first.
Erstmal vertrauen und dann überprüfen. Das ist der Unterschied dieses Mal. Aber kann Nordkorea auch Trump trauen? Ja, Kim Jong-un kann und muss das auch, um seine Ziele zu erreichen. Aber zugleich ist er natürlich misstrauisch und testet aus, wie weit er gehen kann. Er selbst sei vergangenes Jahr in Nordkorea gewesen und habe dort hochrangige Gespräche geführt. Dort habe man sich erstens gefragt, ob man mit dieser Regierung einen Durchbruch schaffen könne. Und zweitens ist man sich bewusst, dass die Zeit drängt. Denn nächstes Jahr wird in den USA gewählt. Deshalb könnte es hier auf diesem Gipfel wirklich einen Durchbruch geben. Der US-Präsident jedenfalls sagte dem Diktator schon mal eine große Zukunft für sein Land voraus. Ein großartiger Führer. Ich bin gespannt darauf, das zu sehen. Und ich werde dabei helfen, dass es dazu kommt. Wir werden dabei helfen. Wer jetzt genau wir ist und was im Detail gemeint ist, ließ Trump offen. Auch auf die Frage, ob er mit Nordkorea den Krieg beenden und formal Frieden schließen wolle, antwortete er nicht. Von nordkoreanischer Seite war im Vorfeld erneut zu hören, man werde nur abrüsten, wenn es ein entsprechendes Entgegenkommen gebe. Vielleicht sind sich die beiden persönlich dann nochmal beim Dinner näher gekommen. Das war auf jeden Fall zügig beendet. Schon vor 9 Uhr abends war Kim wieder im Hotel. Morgen stehen anstrengende Gespräche an.
Katrin Erdmann zum ersten Tag des Gipfeltreffens in Hanoi. Und am Telefon in Köln jetzt Sandra Kurfürst, Professorin am Institut für Südasien und Südostasienstudien dort. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben vorhin vom Kollegen Frederik Spohr am Anfang der Sendung schon gehört, dass sich Vietnam bei seiner wirtschaftlichen Öffnung am Modell China orientiert hat, obwohl China doch eigentlich der ungeliebte große Nachbar ist. Das war vorhin schon ein bisschen angedeutet. Das würde ich jetzt gerne nochmal als politische Frage vertiefen. Beide verstehen sich als kommunistische Führungen. Wo sind die Unterschiede und wo die Ähnlichkeiten?
Das politische System ist eigentlich sehr ähnlich. Interessant ist vor allen Dingen die Beziehung der beiden Länder, die sich eben schon sehr, sehr lange zurückstreckt, nachdem Vietnam schon 1000 Jahre kolonialisiert war von China und im 11. Jahrhundert eigentlich sich der erste vietnamesische zentralisierte Staat herausgebildet hat, ist es eigentlich immer ein sehr ambivalentes Verhältnis gewesen. Man hat immer wieder die Nähe zu China gesucht, weil man sich auch der politischen und wirtschaftlichen Dominanz klar ist, versucht sich aber auch abzugrenzen. Also Vietnam ist eine sozialistische Republik, die mit einer Einparteienführung, das ist die Kommunistische Partei, und die drei wichtigsten Instanzen im Land, die sozusagen die Geschicke leiten, sind eigentlich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, der Premierminister und der Präsident. Es gibt auch eine Nationalversammlung, also auch ähnlich wie in China, die sozusagen den Volkswillen repräsentiert. Die werden auch alle 5 Jahre werden die Repräsentantinnen und Repräsentanten gewählt.
Und haben die was zu sagen?
Die haben mittlerweile immer mehr zu sagen. Das ist eigentlich eine recht interessante Entwicklung, dass sie gerade so in den letzten 10 Jahren immer kontroverser, vor allen Dingen untereinander diskutieren. Letztendlich kommt es jedoch sehr oft dann doch noch zu Konsensentscheidungen mit über 95% Zustimmung.
Also Einparteiendiktatur, würden Sie sagen auch? Ja, das darf man so sagen. Oder gibt es da so Öffnungen, die schon irgendwas mit Demokratie zu tun haben?
Gibt es immer wieder. Es ist eigentlich ein Vor und Zurück. Also es gab mit der wirtschaftlichen Öffnung, die seit 1986 eingeleitet wurde, gab es auch immer wieder politische Liberalisierungsversuche. Nie in dem Sinne, dass auch eine politische Opposition oder Parteienpluralismus zugelassen wurde. Aber man sieht doch, dass sich auch immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen bilden können und auch immer mehr Meinungsäußerung stattfindet, vor allen Dingen eben auch im Internet durch die Bürgerinnen und Bürger.
Ja, wir haben ja schon gehört, dass die Blogger auch gerne mal ausreisen müssen, um sich zu schützen vor der Verfolgung.
Das ist ganz richtig. Und zwar gibt es in der Verfassung den Artikel Propaganda gegen den sozialistischen Staat. Und damit wird sehr oft begründet, dass Bloggerinnen und Blogger eigentlich sozusagen eine Bedrohung für den Staat darstellen. Und es folgen oft sehr lange Haftstrafen, teilweise bis zur Todesstrafe. Und deswegen ist tatsächlich oft der Gang ins Exil eine Möglichkeit, um dem zu entkommen. Ja.
Und das ist aber alles so vereinbar miteinander für die Vietnamesen, dass sie eigentlich eine wirtschaftsliberale Öffnung hingelegt haben und auf der anderen Seite aber bei dieser kommunistischen Führung bleiben nach dem chinesischen Modell?
Sagen wir mal so, solange das Versprechen von einem wirtschaftlichen Aufschwung gehalten werden kann und die Kommunistische Partei darüber auch ihre Legitimation bezieht, weil wirklich unheimlich viele Menschen davon profitiert haben. Also Vietnam hat von Mitte der 90er Jahre bis jetzt die Armutsrate mehr als halbiert, was wirklich fantastische Entwicklungszahlen sind, die auch immer wieder heraufbeschworen werden. Nur sobald dieses Wirtschaftswachstum einstürzt, was jetzt tatsächlich passiert ist, 2007, 2008 gab es so einen ersten Einknick und jetzt in den letzten Jahren erholt es sich langsam wieder. Aber da hat man auch gemerkt, da rührten sich tatsächlich auch Proteste in der Bevölkerung, die das auf einmal auch alles etwas in Frage stellten.
Haben Sie eine Idee, ob es dieses Regime noch lange gibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es stabilisiert sich immer wieder. Jetzt gerade vor wenigen Jahren, als die Proteste im arabischen Frühling, im sogenannten arabischen Frühling losging, da hat man sich gefragt, ob das Gleiche vielleicht auch in China und Vietnam passieren würde. In China gab es tatsächlich dann auch Sonntagsspaziergänge als Protestform. Und die beiden, wie man sieht, haben sich aber doch beständig gehalten. Also es ist alles noch relativ stabil, würde ich sagen.
Sandra Kurfürst, Professorin am Institut für Südasien- und Südostasienstudien der Universität Köln. Recht herzlichen Dank. Kim und Struppi in Vietnam, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Tim und Struppi, die immer noch nicht ihren Weg gefunden haben, ihn aber jetzt gleich gewiesen bekommen.
Oh, Struppi, was ist denn passiert? Wo sind wir hier? Entschuldigen Sie bitte, Monsieur.
Na, haben Sie jetzt Ihren Weg gefunden?
Oh nein!
Nein, dann werde ich Ihnen den Kopf abschlagen!
Nein, warten Sie!
Warum haben Sie denn so viel Angst?
Geh, geh, lass dich nur Unsinn!
Wie ihr wünscht, Papa. Rein jetzt brav und geh. Wie ihr wünscht, Papa.
Sie müssen meinen Sohn entschuldigen, Monsieur Tim. Er hat den Verstand verloren. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle, Wang Yenggi. Ich bin der Vater dieses bedauernswerten Menschen, der Sie eigentlich beschützen sollte.
Ein schöner Schutz. Ich komme auch ohne ihn aus.
Nun, ich weiß nicht, Monsieur Tim, ob Sie da wirklich so sicher sein können.
Aber warum sollte er mich beschützen und warum bin ich überhaupt hier?
Zuerst möchte ich mich bei Ihnen für die brutale Entführung entschuldigen. Würden Sie mir bitte folgen, Monsieur? Meine Herren, ich stelle Ihnen hier den Mann vor, dessen Hilfe für uns unbezahlbar sein wird.
Und hier endet für uns heute diese Geschichte mit dem blauen Lotus von Tim und Struppi. Und wir kommen zurück zu Kim und Struppi in Vietnam. Und das machen wir mit Professor Manfred Niekisch, ehemals Zoodirektor in Frankfurt, davor Professor für internationalen Naturschutz in Greifswald und davor Mitgründer der Umweltorganisation Oro Verde, die sich um den Regenwald weltweit kümmert. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Sie waren 10 Jahre lang immer wieder für Kurse in Vietnam und haben dort das gelehrt, was Sie auch in Greifswald unterrichtet haben, internationalen Naturschutz. War das der inzwischen schon traditionellen Verbindung der Universitäten in Greifswald und Hanoi, von der wir in der Sendung hier schon gehört haben, heute geschuldet?
Nein, diese traditionelle Verbindung kam erst deutlich später. Ich habe zu einer Zeit in Vietnam begonnen, aktiv zu sein, als kaum ausländische Institutionen da waren. Und das war eine wahnsinnig spannende und interessante Zeit. Und ich war ja nicht nur an der Universität, sondern ich habe auch von Norden bis Süden das Land sehr intensiv bereisen können und dort auch einige Projekte im Gelände eingestellt.
Und das waren Sie, die waren da unterwegs für Ihre Organisation oder für die, die Sie mitgegründet haben, für Oro Verde?
Genau das.
Wir haben,
Oro Verde hat diese Kurse finanziert.
Ja, wie haben Sie Ihre Arbeit in Vietnam mit den Vietnamesen erlebt? War das die Arbeit mit bespitzelten Wissenschaftlern und Förstern und Nationalparkmanagern, die Angst vor dem Geheimdienst hatten?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt zwar ganz eindeutig da politische Einflüsse, aber die nimmt man als Prof an einer Uni kaum wahr, denn die vietnamesischen Kollegen sagen einem auch nicht viel darüber, sondern sie wollen, dass Fremde, und das gilt grundsätzlich für, soweit ich es kenne, alle Vietnamesen, einen angenehmen Eindruck vom Land haben. Es war ein ausgesprochen professionelles Arbeiten mit hochqualifizierten Leuten, und zwar nicht nur die Wissenschaftler an den Unis, sondern auch die Mitarbeiter in der Verwaltung, also etwa in der Forstverwaltung, die in diesen Kursen ausgebildet wurden.
Was haben Sie denn inhaltlich dort vermitteln können? Was ist da genau gemacht worden?
Meine Aufgabe in diesen Kursen war nicht, den Vietnamesen beizubringen, was Vietnam machen sollte, sondern meine Aufgabe war es, den Vietnamesen zu zeigen, was außerhalb Vietnams in der westlichen Welt zurzeit getan wird, also etwa im Naturschutz, welche Modelle, welche Initiativen es da gibt, welche internationalen Konventionen es gibt, aber auch Grundsätzliches, wie beispielsweise die Konzepte der Nachhaltigkeit, die damals in Vietnam akademisch noch nicht so präsent waren.
Sie haben also Inhalte von außen vermittelt. Das liegt auch daran, dass Vietnam damals noch ein verschlossenes Land war und die Vietnamesen gar nicht reisen konnten, oder wie, weshalb?
Die Vietnamesen konnten natürlich zum Teil schon reisen, aber es war noch ein sehr geschlossenes Land, das geprägt war von der langen französischen Kolonialzeit und von dem amerikanischen Krieg, wie der Vietnamkrieg dort in Vietnam richtigerweise heißt. Und das begann sich erst zu ändern, als 1993 dieser No Trade with the Enemy Act in Kraft trat, das heißt, als die Amerikaner ihren Boykott von Vietnam aufgehoben haben.
Sie haben in Vietnam, Sie haben es ja eben schon gesagt, das ganze Land bereist, Nationalparks, Naturschutzgebiete besucht. Wie, weil Sie gerade den Vietnamkrieg erwähnt haben, wir erinnern uns, oder die Älteren unter uns erinnern sich noch vielleicht, dass da ein Entglaubungsmittel von den Amerikanern versprüht worden ist, der sogenannte Agent Orange, weil sie den Vietcong in den Wäldern nicht sehen konnten. Sieht man das heute noch? Ist da Sind da bleibende Schäden?
Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Als ich die ersten Male in Vietnam war, sah man das noch sehr deutlich. Dann hat man in Südvietnam, in Nordvietnam ist das ja nicht besprüht worden, sondern nur in Südvietnam, hat man einige Flächen gewissermaßen als Kriegsdenkmale so verwüstet, wie sie waren, erhalten wollen. Und heute sieht man sehr schön, dass die Mangrove beispielsweise wieder zurückkommt. Allerdings gibt es auch noch eine ganze Reihe von Böden, die so hoch belastet sind, dass man dort in größere Gesundheitsgefahren gerät, wenn man etwa dort Dinge anbauen will, wie beispielsweise Gemüse.
Also das ist noch verseucht, die Böden sind verseucht, heißt das?
Die Böden sind noch verseucht.
Ja. Zum Teil. Aber die Natur kommt langsam zurück und man kann dann hoffen, dass es irgendwann wieder gut ist, oder muss man diese Böden tatsächlich entseuchen?
Die Natur kommt langsam zurück, allerdings wird das zum Teil konterkariert durch eine unglaublich dynamische wirtschaftliche Entwicklung, als die begann, und das ist ja in dem vorherigen Interview schon angesprochen worden, da ging es in den Städten wirklich gewaltig los mit Entwicklung und man hatte lange Zeit den Eindruck, die ländlichen Regionen verarmen noch viel mehr, aber das hat die vietnamesische Regierung inzwischen ganz gut aufgefangen und es gibt nicht mehr diese dramatischen Entwicklungsunterschiede zwischen Stadt und Land. Allerdings muss man auch sagen, dass die vietnamesische Bevölkerung sich da nicht stärker rebellisch oder weniger friedlich verhält. Das liegt daran, das haben mir viele meiner vietnamesischen Kollegen gesagt, die sind einfach müde nach so vielen Jahren Kolonialzeit, die grauenhaft war, und Krieg, der auch grauenhaft war. Man will einfach jetzt Frieden.
Ja, das haben wir heute in den ganzen Tagen, in denen ja über Vietnam wieder mal viel berichtet wird, sehr oft gehört. Wenn Sie mal vergleichen, als weitgereister Naturschützer, wie gehen die mit ihrer Natur um? Wie wird in anderen Ländern mit der Natur, also zum Beispiel eben vor allem mit den Regenwäldern, die ja das wichtigste Gut sind, umgegangen? Ist da Vietnam im internationalen Vergleich vorne, hinten, in der Mitte?
Das ist schwer zu sagen, weil das regional sehr unterschiedlich ist. Aber man sieht doch leider sehr deutlich, dass es in Vietnam zwar hervorragende Naturschutzfachleute gibt, Vietnamesen, dass aber der wirtschaftlichen Entwicklung doch vieles, wenn nicht fast alles, geopfert wird. Da werden also völlig überzogene Flughäfen gebaut, etwa auf der früher wunderschönen Insel Phu Quoc, weil man hofft, dadurch Touristen anzuziehen, etwa aus Japan und China, die dort in die Glücksspielhallen gehen.
Ah, nicht in den Regenwald.
Nicht in den Regenwald, in den Tourismus, sondern wirklich in die Spielhallen.
Haben Sie das Gefühl, Ihre Arbeit in Vietnam für Euroverde oder dann später für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat dort Früchte getragen und die Menschen dort wissen um den Schatz an Biodiversität, an biologischer Vielfalt, den sie da zu bewahren hätten eigentlich? Oder ist das alles verloren durch den Wirtschaftsaufschwung?
Der Wirtschaftsaufschwung ist bei einigen natürlich ein vordergründiges Ziel, aber insgesamt kann man sagen, wenn sich meine vietnamesischen Kollegen in ihren Institutionen nicht so engagieren würden, dann sähe es noch sehr viel schlimmer aus. Also es gibt da auch in Vietnam durchaus Hoffnung und Vietnam hat ja große, schöne Nationalparke, die es jetzt zu halten gilt.
Und die man als Tourist auch besuchen sollte, wenn man da schon ist und nicht in die Spielhallen möchte?
Die sollte man als Tourist ohne weiteres besuchen. Allerdings ist der Nationalparktourismus von wenigen Ausnahmen abgesehen in Vietnam noch nicht sehr weit entwickelt, sondern man hat da zunächst mal gesetzt auf etwa den Strandtourismus oder eben die Casinos in Nordvietnam oder ganz im Süden, die Touristen anziehen sollen.
Professor Manfred Nikisch, ehemals Zoodirektor in Frankfurt und davor Professor für internationalen Naturschutz in Greifswald. Recht herzlichen Dank. Kim und Struppi in Vietnam, das war der Tag in HR2 Kultur. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollten, dann können Sie das heutige und alles andere, was wir schon gemacht haben, natürlich nachhören. Wie immer bei www.hr2kultur.de oder in der ARD Audio App. Dort finden Sie uns als den Tag, und zwar den von HR2, das Original. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwing.